Und ich erhöhe mich, aber nur das Pult. Sonst ist es gefährlich, wenn man sich selbst erhöht, das wisst ihr ja. Ich grüße euch ganz herzlich, ich habe ja schon im Chat einige gesehen, bis aus Spanien und aus dem hohen Norden sind Leute da, ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Ja, und ich freue mich hier zu sein und freue mich über etwas zu reden, was eigentlich bereits gesagt wurde. So, also für alle, die es ganz kurz wollten, ihr könnt jetzt ausschalten und ein Schläfchen machen. Und alle, die ein bisschen mehr davon hören wollen, was es mit dem Erbe auf sich hat, ihr seid jetzt hier genau richtig. Lasst mich euch was aus einem ganz tollen Buch vorlesen. Ich kenne den Autor, ich rasiere ihn jeden Abend. Iris nannte das Buch mal The Best of Bernd, weil da habe ich so all das zusammengeschrieben, was mir so die letzten 30 Jahre wichtig war. Es ist mein neueres Buch, das kennt nicht jeder, ist neuer als Quality Time. Es ist eine Geschichte, die ich hier schon oft erzählt habe, aber ich werde nicht müde, sie immer wieder zu erzählen, weil sie die geniale Einleitung ist für das, was ich sagen möchte. In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise lebte in Texas ein Schafszüchter. Sein Name war Yates. Er lebte in großer Not. Mit der Schafzucht konnte er nicht genug verdienen, um Grundsteuern und Zinsen der Hypothek zu zahlen. Er verdiente zu wenig, um seine Familie mit nötiger Kleidung und Nahrung zu versorgen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wohlfahrt in Anspruch zu nehmen. Die Sorgen wuchsen. Er wusste nicht, wie alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft und untersuchte seine armselige Farm. Sie schlugen ihm eine Versuchsbohrung vor, weil sie berechtigte Hoffnung hatten, gerade auf diesem Grundstück Öl zu finden. Nach damaligem Recht gehörten auch die Bodenschätze dem Besitzer des Landes. Die Ölgesellschaft machte deshalb einen Vertrag mit ihm. Bei den Probebohrungen stießen sie in 365 Metern Tiefe auf ein riesiges Öllager, aus dem sie von Anfang an mehr als 9,5 Millionen Liter pro Tag förderten. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seitdem ihm das Land gehörte, war er reich, aber er musste von der Wohlfahrt leben. Das war die Ursache. Er wusste nichts von diesen Reichtümern. Obwohl sie sein rechtmäßiges Eigentum waren, hatte er keinen Nutzen davon. Und der großen Mehrzahl der Menschen, die ich kenne, geht es ähnlich. Sie sind ausgestattet mit großem Potenzial und haben es selbst nie realisiert. Und darum reden wir heute über das Erbe, dass es anzutreten gilt. Und ich möchte da einsteigen mit dem ersten Punkt, nämlich, dass wir berufene Erben sind. Und das kann ich euch und möchte ich euch gerne auch belegen mit dem Galaterbrief. Ich habe hier aus dem dritten Kapitel ein paar Verse zusammengeschrieben. Ich habe es ein bisschen kürzer gefasst, aber das Wesentliche wollte ich euch hier weitergeben. Ihr könnt das dritte Kapitel gerne komplett lesen. Es lohnt sich, wie jedes andere Kapitel der Bibel auch. Hier sagt uns Paulus, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind. Wer? Die aus Glauben sind, genau. Die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Kinder. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Das heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. So, das ist das schriftliche Beleg für all das, was ich euch im Anschluss gerne mitteilen möchte. Ich habe heute Morgen angefangen, im Matthäus-Evangelium zu lesen. Und ich stolperte tatsächlich in der Namensauflistung über einen Namen. Wisst ihr, wie der Großvater von Jesus hieß, väterlicherseits? War mir auch bis heute noch nicht so bewusst. Aber der hieß Jakob. So, Jakob hatte einen Sohn, der hieß Josef. Das gab es schon mal. Ja? 1500 Jahre oder so zurück gab es schon mal einen Jakob, der einen Sohn Josef hatte. Und dieser Sohn Josef hatte ja wiederum zwei Kinder, Ephraim und Manasse, die dann auf dem Schoß von Jakob sozusagen als Sohnestand angenommen wurden und die zwei Stämme bilden. Habt ihr gemerkt, es gibt ja keinen Stamm Josef, ne? Es gibt ja Stamme Ephraim und Manasse. Das heißt, da kam eine Multiplikation durch diesen Josef mit rein. Jetzt wissen wir, Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus, sondern so der Stiefvater, weil der Vater war Gott. Aber ich fand das interessant. Da gab es einen Jakob und stell mir das vor, wie klein Jesus so auf Opa Jakobs Schoß gesessen hat. So, was ein schönes Bild. Das gab es, wie gesagt, eben schon mal. Und hier geht es um ein Erbe, das uns dieser neue Sohn Josef sozusagen, oder Stiefsohn, was der uns beschert hat. Und er hatte den Vater im Himmel als Vater und Maria als Mutter. Und jetzt müssen wir eins verstehen. Und das erklärt sich am leichtesten, wenn wir uns Stand und Zustand anschauen und die unterscheiden lernen. Wenn ein Königspaar einen Sohn bekommt oder eine Tochter, dann ist dieses Kind dem Stand nach bereits adelig. Eine Prinzessin oder ein Prinz. Richtig? Dem Zustand nach, wenn du es dann im Kindergarten mit all den anderen Kindern auf dem Boden rumkrabbeln siehst, ist es einfach nur ein Kind. Ein Baby, ein Kleinkind, ein Rotzlöffel vielleicht, keine Ahnung. Also das, was eben jedes Kind in dem Alter auch ist, ein Kind. So, dem Stand nach, Prinz, dem Zustand Rotzlöffel. Also ich meine das nicht bösartig. Einfach nur ein Kind halt eben, was sich vollrotzt, was Mist macht, was in die Windel macht, was alles macht, was kleine Kinder eben machen und machen dürfen. So, aber dem Stand nach ist es ein Prinz. Ich weiß, wo damals die Kinder von Prinz Charles und Lady Di geboren wurden, die beiden Jungs. Das waren auch dem Stand nach sofort Prinzen. Dem Zustand nach waren es einfach ganz normale Kinder. Und wir müssen herausfinden, was ist unser Stand, um dann unseren Zustand dem Stand anzupassen. Das wäre doch nett, oder? Wir leben ja in einer verrückten Zeit. Was zurzeit in Deutschland passiert, hat es so lange nicht mehr gegeben. Will ich sagen, noch nie, aber lange nicht mehr. Und das nicht nur in Deutschland, lest aus anderen Ländern, was gerade so an Revolten passiert, wie die Leute aufstehen. Wogegen stehen die auf? Gegen Corona-Einschränkungen. Das, was ihnen eigentlich dient, das wollen sie nicht mehr. So wie so ein Rotzlöffel, weißt du, wie so ein kleines Kind, was nicht weiß, die wollen alle nur böse, was immer negativ denkt und was niemandem glaubt, niemandem vertraut. Ist ja wir haben ja in Europa eine Vertrauenskrise. Man vertraut ja niemandem mehr. Je höher der irgendwo ist, in der Firma oder in der Politik, desto weniger glaubt man, dass der es gut meint. Die wollen alle nur Geld, die wollen mein Geld, die wollen ihre Tasche, die wollen ihre Vorteile, die wollen Macht ausüben. So, ne? Da haben wir ja viele Beispiele. Bisher war es nur der Herr Trump, Präsident Trump, dem man das unterstellt hat, was ich bis heute nicht glaube. Und jetzt inzwischen unterstellt man es nahezu jedem, der irgendwo irgendwas zu sagen hat. Und dann geht man eben auf die Straße, macht Terror, macht in Stuttgart alles platt, nur weil Polizisten eine Drogenuntersuchung machen wollten. Ich meine, wo sind wir denn da? Was ist denn da los? Wir wissen eins, unter Druck kommt das raus, was drin ist. Nicht das, was draufsteht. Okay? Unter Druck, auch in deinem Leben, siehst du genau, was drin ist. Wenn du gerade so in der Ehekrise steckst oder dich jemand dumm anmacht von der Seite oder dich jemand nicht grüßt oder was noch Schlimmeres passiert, dann achte mal drauf, was kommt aus deinem Mund raus. Ist es was Freundliches? Ist es was, was Vergebung und Liebe und Güte und all das in sich hat? Oder, ja, ich gebe dir böse Worte, die gebrauche ich jetzt nicht, aber bist du anders drauf? Stand und Zustand. Wir müssen die Dinge erkennen und wir müssen sie unterscheiden. Und wenn ich meinen Stand nicht kenne, und das ist das Grundproblem, was ich sag mal über 90%, wahrscheinlich 99% in unserem Land haben. Die Leute haben keine Ahnung, wer sie sind. Nicht mal die Christen. Nicht mal die Christen. Viele der Christen wissen nicht von der Bibel her, was ja unser Lebenshandbuch sein sollte, wer sie sind. Also versuchen sie, jemand zu sein, der sie nie sein müssten. um wertvoll zu sein. Versuchen hübsch zu sein, reich zu sein, erfolgreich, Karriere, Besitz, was auch immer, tausend Sachen, die ich ja machen kann, um dann irgendwie Anerkennung zu kriegen. So, der hat's geschafft. Ja, so, ne? Das schöne Häuschen, vielleicht noch die Yacht und ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt so viele Wege, das zu tun. Für die Jungen ist es das Smartphone der neuesten Art. Für die Frauen über 50 ist es dann jede Woche ein neues Schmuckstück oder keine Ahnung, was mir dann zeigt, guck mal, wie wertvoll ich bin. Ich hänge zwar alle um meinen Falten rum, aber guck mal, ich habe noch so viel Schmuck, ich muss doch was wert sein. Ja, bitte, bitte, ich meine das ganz liebevoll. Falten sind doch toll. Falten sind doch der Beweis dafür, dass du ein langes Leben bekommen hast. Was wäre denn die Alternative? Hast du mal darüber nachgedacht? Wie viele sind nicht mehr da, die mit dir geboren wurden im selben Jahr? Möchtest du tauschen? Genieß deine Falten. Die haben dich ganz viel gekostet, die zu haben. Und die hat Gott auch ganz viel gekostet, weil er hat dich bis hierhin gebracht. Nun lass uns doch mal schauen, was zu dem Erbe dazugehört. Weil, wenn ich dir sagen würde, du hast ein Erbe von 10 Millionen Euro und Geld ist so das, was deinen Wert ausdrückt, dann wärst du ab diesem Moment, wo du diese Information von mir gehört hast, ein anderer Mensch. Weil endlich bist du auch wertvoll. Weil du hast ja 10 Millionen. Du kannst es jedem zeigen. Guck mal. Nachher mit deinem Besitz kannst du sagen, guck mal, ich habe das Auto. Ich bin wertvoll. Guck, ich bin doch wertvoll. Du musst mich lieb haben. Das Baby muss mich lieb haben. Kennt ihr das von den Dinos früher? So leben viele. Ganz ehrlich. Natürlich intellektueller und ja, viele machen es mit Bildung oder machen es mit irgendwelchen Titeln weg. Wenn es das ist, was meinen Wert ausmacht. Wie wäre es denn, wenn wir dieses alte Buch nehmen, was Bibel heißt, was für uns alles beinhaltet und im Detail beschreibt, was wir unserem Stand nach bereits besitzen? Das wäre doch spannend, oder? Ja, auch für dich. Ich red zu dir jetzt. Zu dir. Kamera Blau heißt du hier jetzt bei mir. Kamera Blau. Zu dir rede ich jetzt. Im Ernst. Zu dir, der du dahinter stehst und das siehst. Gerade jetzt zu Hause, auf deinem Fernsehen oder auf deinem Handy. Gott liebt dich. Und Gott will dir jetzt sagen, was dir längst gehört. Darum, spitz die Ohren. Ich lese jetzt einen Ausschnitt aus 5. Mose 28, nämlich die ersten 14 Verse. Ja, warum Altes Testament? Ja, das erkläre ich dir danach. Hör erst mal hin. Oder eigentlich kann ich das vorher erklären, das ist noch spannender. Wir haben eben reingeschaut, dass wir die Erben des neuen Bundes sind, der besser ist als der alte. Und zwar haben wir den alten Bund in abgedateter Form bekommen, ohne den Fluch, der früher damit verbunden war. Ist es nicht cool? Wir haben all die Vorteile und die Nachteile hat Jesus für uns auf sich genommen. Das ist es, okay? Und darum müssen wir wissen, was beinhaltet denn der alte Bund, den Gott mit Mose, mit Israel gemacht hat? Weil darum geht es, um den Bund. Okay. Ich lese jetzt Abvers 1, 5. Mose 28. Es wird aber geschehen, wenn du, Mose spricht jetzt zum ganzen Volk, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker auf Erden setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingehen, geben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie von dir fliehen. Der Herr wird den Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er es dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern
und an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Väter geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird, hör zu, mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Gut, das war jetzt zwei lange Bibelstellen am Anfang. Mache ich normal gar nicht so gern, weil dann manchmal die Aufmerksamkeit so fliegen geht, ne? Und man denkt dann über tausend andere Sachen nach und verpasst das, worum es eigentlich geht. Ich hoffe, es ist heute anders. Weil diese 14 Verse umfassen die Zusage des Segens Abrahams an dich. Und wenn du jetzt weiterlesen würdest, was wir nicht tun, würdest du 55 Verse finden, die den Fluch umfassen. Den Fluch für den Fall, dass Israel den Bund brechen würde. Kannst du das ein bisschen, kleinste Stufen machen? Danke. So, also was ist unser Segen? Was ist das Erbe? Wir wollen das Erbe antreten, einnehmen. Darum geht es auch in dem Titel von heute. Was ist das Erbe? Wir haben hier 17 Segnungen, zumindest ist das meine Zählweise, die Gott Menschen unter gewissen Voraussetzungen verspricht. Zum einen ging es um die Stadt. Und auf dem Feld, es waren beide Bereiche drin. Stadt galt damals so das, wo man Geschäfte macht, wo man seine Produkte verkaufte zum Beispiel oder auch einkauft. Das war immer ein unsicherer Ort, bis heute ist es so. Je größer die Stadt, desto mehr Kriminalität und diese Dinge sind auch dort. So, das war ein Risikofaktor, aber Gott sagt, du bist gesegnet da, du wirst gute Preise für deine Produkte bekommen und du wirst günstig einkaufen können. Und auf dem Lande, du wirst gut anbauen können, du wirst dort sicher sein, dort, wo man auch leichter überfallen wird. Als Familie zum Beispiel, weit ab von der Zivilisation, wie viele gewohnt haben, mit ihren Höfen damals, ihrer Landwirtschaft. Sicherheit war das, worum es hier geht. Dann ging es um Nachkommenschaft, was kernwichtig war. Je größer eine Familie war, und wir reden hier nicht nur von einer Kernfamilie mit 5, 8 Leuten, sondern wir reden hier von Verbänden mit Dutzenden, in der Regel über 100 Leuten, die sich zusammenschlossen zu so einer Art Dorf. Da kommen auch die Dörfer bei uns letztendlich ja her. Vieles entstand ähnlich auch hier. Das waren Sicherheitsfaktoren. Man konnte sich schützen. Da waren junge Männer, die konnten auch was verteidigen, was man hatte. Dann ging es um gute Gewinne. Tatsächlich. Es wird mehr als einmal wird es hier um monetäre Dinge gehen. Damals war das Geld nicht das Wichtige, sondern tatsächlich das Getreide und das Vieh, was man hatte. Das waren die Überlebensfaktoren. Das war damals in der Gesellschaft das Haupthandelsgut. Das war lebensnotwendig. Und das war eine landwirtschaftliche Zeit damals in Israel. Es ist ja heute wieder. Und der Regen war das kernwichtigste Ding, weil wenn ihr mal da wart, wisst ihr, das ist nicht alles so viel Regen. Es gibt da Regenzeiten, es gibt auch Zeiten, wo gar nichts fällt. Und Israel hat das ja fantastisch gelöst heute mit unglaublichen Innovationen, wie das Wasser dort gehalten und auch weitergeleitet wird und all das. Aber auch damals war das so, Gott hat das Wasser gegeben. Das war die Verheißung. Ich werde dir Wasser geben. Wenn du ausgesät hast, mach dir keine Sorgen, Regen kommt. Nicht normales in diesem Bereich der Welt. Es ging um Nahrung, Korb und Backdruck werden hier genannt. Dass du alles hast, was du brauchst. Deine Verpflegung war sichergestellt. Das ist Teil des Segens. Das gehört dir. Es geht dann um Reisen, Eingang und Ausgang. Wie gesagt, es waren die gefährlichen Momente. Man ist von seiner Großfamilie weggegangen. Man war vielleicht allein oder mit einer Handvoll Leuten unterwegs. Man war schnell das Ziel für einen Angriff von räuberischen Stämmen oder was auch immer gerade zwischen mir und der nächsten Stadt zum Beispiel war ich schnell meine Ernte vielleicht los. Hier war Sicherheit versprochen, von Gott selbst. Schutz vor Feinden wird ausdrücklich nochmal genannt. Die gute Anlage, dass deine Anlagen nicht alle draufgehen. Hier wird das Scheune genannt. Das waren damals die Anlage, das waren die Konten der damaligen Zeit. Das waren die Aktienfonds, die Golddepots, das waren Scheunen. Da hat man das angelegt, was man in Zeiten brauchte, wo eben keine Ernte da war. Wo es eben kühler wurde und so weiter. Also es war ein Segen, der war fest. Deine Scheunen sollen voll sein. Hey, volle Scheunen ist eine coole Sache bis heute, oder? Wenn du ein volles Bankkonto hast und du hast dann nie rote Zahlen drauf, ist doch was Schönes, oder? War in meinem Leben nicht immer so. Ich weiß, wie sich rote Zahlen anfühlen. Ist nicht schön. Neulich wieder mal so ein Erlebnis gehabt. Rote Zahlen durch verschiedene Umstände. Gab es mal kurz rote. Ah, hat mir nicht gefallen. Ich mag keine roten Zahlen. Ich mag schwarze Zahlen. Und wenn du nicht nur schwarze Zahlen hast, sondern hast noch Geld irgendwo liegen, hast irgendwelche Anlagen, hast für deine Rente, bereitest dich vor, weil einfach genug da ist und du kannst was tun. Ist doch ein Segen, oder? So, Gott will, dass du gesegnet bist. Das gehört dir. Überfluss an materiellen Gütern, an Nachkommen, an Guthaben auf deinen Konten und Depots. All das steckt da drin. Und das Letzte, was wir hier sehen, oder das Vorletzte, du wirst Einfluss haben. Einfluss bedeutet, es fließt etwas ein. Wo hinein? Es fließt etwas in deine Kinder zum Beispiel. Gutes, guter Einfluss, den du auf deine nächste Generation hineinlegen kannst. In deine Freunde, in deine Familie, auch in deine Eltern, in Leute um dich herum. Lässt du Gutes einfließen, weil was Gutes in dir ist. Wenn ich gesegnet bin, wird meine Umgebung davon immer was haben. Bis, dass ich was in die Gesellschaft einfließen kann. Weil wenn du nicht mehr dich darum kümmern musst, dass du was bist, dann kannst du dich ja viel mehr darauf konzentrieren, was Gott durch dein Leben für andere bereitstellen möchte. Das macht doch Spaß. Ich muss ja ständig um mich drehen. So die meisten Menschen drehen sich um sich. Oh, meine Not, mein Bankkonto. Und Gott sagt, ich habe doch für alles gesorgt. Kümmere dich doch mal nach außen. Geh doch mal gucken, was ich da für dich vorbereitet habe. Da habe ich Dinge, da darfst du was tun. In meinem Namen, ist das cool? Ja, das ist mega cool. Und dieser Satz, weißt du, es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nie abgehen. Ich habe diesen Satz so oft gebraucht in meinem Leben. Immer in Situationen, wo es so aussah, als ob es jetzt die andere Richtung geht. Sag ich, stopp! Die Richtung ist nicht meine, weil ich habe das Erbe Abrahams für mich in Anspruch genommen. In meinem Leben geht's immer nur aufwärts. Und wenn mal ein Knick kommt, geht's dafür umso mehr aufwärts. Wie bei einer Aktie, weißt du? Die hat auch mal, wenn du genau hinguckst, so Tageskurse geht's da auch, diese ganz normal. Aber unterm Strich, wenn du die Linie ziehst, weißt du, ist die Richtung klar. Und die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Gut, was sind die Voraussetzungen für diesen Segen? Es ist ja relativ klar hier geworden. Der Stimme Gottes gehorchen. Hui, das heißt, ich muss mir Zeit nehmen, ihn auch zu hören. Alle seine Gebote zu tun. Oh, alle? Alle. Und nicht anderen Göttern nachzuwandeln. Ich glaube, all diese drei Punkte können gefährlich sein für uns heute. Jetzt und hier. Keiner von uns ist gefeit davor, in einem oder sogar in allen diesen drei Punkten völlig daneben zu hauen. Nicht im ganzen Bereich, aber doch immer wieder in einzelnen Punkten. Vielleicht kennst du das, wenn du dein erstes Auto hast, zum Beispiel, dann ist die Gefahr, dass das Ding dir zum Götzen wird, riesig. Verurteilt dich Gott? Nein, nein. Aber du hast in dieser Zeit keinen oder wenig Zugriffe auf das, was Gott für dich bereitgestellt hat. Und das kann dann schon teuer werden. Ich weiß, mein erstes Auto habe ich in den Sand gesetzt. Ich hatte ein Auto für 9000 D-Mark damals, finanziert, gebrauchtes Auto. Und dann habe ich es kaputt gefahren. Und weil ich jung und dumm war, nicht jeder Junge ist dumm, aber ich war beides, hatte ich keine Vollkaskoversicherung, weil ich wollte das Geld sparen. Also habe ich dann ein neues Auto gekauft, auch wieder ein gebrauchtes. Das war noch kleiner, noch älter, hat nur 6.000 gekostet. Aber ich hatte jetzt 15.000 D-Mark damals Schulden für ein Auto, was 6.000 wert war. War das Segen? Nee, das war Fluch. Ich war auch noch kein Christ, muss ich dazu sagen damals. Aber ja, so kann es auch Christen gehen, wenn sie gewisse Dinge nicht tun. Ja, wir wissen um vieles davon. Und die hatten damals 10 Gebote, die haben wir immer noch, die gelten. Aber die Juden haben daraus über 600 Vorschriften gemacht, die dezidiert eingehalten werden mussten. Das war auch ein netter Grundgedanke, allerdings wurde das Ganze sehr unübersichtlich. Man hatte ganz schnell einen Fehler gemacht, weil man irgendwo im Protokoll was falsch gemacht hat. Und Jesus sagt, davon mache ich euch jetzt erstmal frei. Es gibt nur eine Sache. Ihr müsst in mir sein. Wenn ihr das tut, führe ich euch so, dass ihr alles richtig macht, was wichtig ist. In ihm sein ist das, was wir heute zu tun haben. Aber lasst uns noch mal schauen, wie wir unser Erbe denn antreten. Und dazu, deswegen sagte ich eben, das hat meine Predigt wohl gelesen vorher, was sie nicht gemacht hat, weil sie hat über Glauben gesprochen. Genau darum geht es mir im Kern heute. Stellt euch vor, ich habe finanziellen Mangel. Und ich stehe da und sage, Gott, oh bitte Gott, ich brauche Geld. ich habe Minus auf dem Konto oder ich habe irgendeine Schuld zu bezahlen oder ich komme nicht durch, komme nicht klar. Bitte gib mir Geld, Herr! Und dann steht Gott, Gott hat oft die Stimme meiner Frau in meinem Leben, dann steht Gott neben mir, so wie jetzt. Und er stand da die ganze Zeit, nicht nur jetzt, so in Realität. Und schau mal, was er macht. Gott hält mir ein Portemonnaie hin. Und ich sage, oh Gott, bitte, bitte, gib mir doch endlich Kohle, ich muss hier raus, du hast doch gesagt, und wo ist denn das Geld jetzt? Guck mal, für alle machst du es und für mich nicht. Warum mich? Warum immer ich? Gott, warum ich? Oh, ich bin so erbärmlich, so arm, so schwach, so klein, so pleite. Und Gott steht da. Wo ist mein Problem? Mein Problem kann sein, ich bin nicht in ihm. Das heißt, ich bin nicht so nah dran. Er folgt, heißt ja Nachfolge. Ich folge ihm. Ich folge gerade meinem Problem, weißt du? Ich beschäftige mich mit meinem Problem. Probleme sind so groß und ich habe gar keine Zeit, Bibel zu lesen oder wenn dann nur so durchhecheln und auch sonst Gottesdienst ist. Alles Zeitverschwendung, ich muss ja was arbeiten, ich bin Unternehmer, ich muss jetzt noch mehr arbeiten als vorher, sonst komme ich nie da raus. Wisst ihr? Da steht sie. Da steht sie. Wenn ich jetzt weiß, wer ich in Christus bin, wenn ich weiß, was das Erbe beinhaltet und Geldprobleme kommen, sage ich, Herr, ich danke dir, dass ich überreich versorgt bin mit allem. Ehre sei dir, Jesus. Manchmal dauert das zwischen dem Moment und dem, wo ich das dann tatsächlich in der Hand habe, manifestiert sozusagen, das dauert manchmal eine Zeit. Diese Zeit, dieses Aushalten, dieses Momentums zwischen ich danke dir, Herr, und zwischen da ist es ja, das auszuhalten, nennt man Glauben. Nehmen wir, jetzt geht es ganz schnell, ne? Ich hatte es ganz schnell. Weil ich wusste ja genau, Gott ist mein Versorger. Ich könnte jetzt viele Bibelstellen dazu nennen, ich erspare euch das, ihr könnt die alle selbst raussuchen. Ihr solltet nämlich die Bibel lesen. Ihr solltet sie fressen. Weil da ist Leben drin, weißt du? Und ich habe euch eben einiges vorgelesen aus 5. Mose 28. Da steht drin, dass Versorgung mir ist. Mir. Er hat mir den Stand eines Sohnes gegeben. Und mein Papa ist weder geizig noch arm. Jemand sagte mal, mein bester Freund ist ein reicher Jude. Jesus. Der hat keine Finanzprobleme. Gibt er mir deswegen immer alles und immer gleich? Weiß nicht. Aber ich bin sicher, er gibt mir mehr, als ich bisher genommen habe. Da bin ich sicher. In allen anderen Bereichen übrigens auch. Wir alle sind noch am Herumtasten und gucken, was gehört uns noch alles. So, es ist so ein bisschen wie wenn du in der Lagerhalle bist und hast eine Augenklappe noch auf. Du bist blind und tastest dich an den Regalen entlang und merkst, oh, oh, ein Auto, oh. Eine Kaffeemaschine oder was auch immer dein Herz so begehrt. Er hat übrigens wenig Probleme mit deinem Herzen, solange die Dinge, die du begehrst, dir nicht wichtiger sind als er. Das ist der Kernpunkt. Das höchste Ziel eines jeden Christen ist Christusähnlichkeit, darin zu wachsen. Das ist der Kern von allem, was wir tun. Wenn wir also über Wohlstand reden, dann nicht um des Wohlstandes halber, sondern um Gott besser zu verstehen, weil Gott ist ein guter Vater. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, in meiner Beziehung brennt's. Ey, ist so richtig, weißt du, meine Ehe, da kocht's gerade über, mit meinen Kindern komme ich überhaupt nicht mehr klar, mein bester Freund hat mich in die Wüste geschickt und alles geht scheinbar unter, so da, mein Haus steht in Flammen, so mein Beziehungshaus. Und dann gehe ich wieder da und sage, Gott, warum passiert mir das? Warum wird mir mich verraten, der mich verlassen und sie liebt mich nicht mehr? Herr, wie kann das sein? Gib das zurück, bitte, bitte, mach, dass sie mich wieder lieb hat. Und dann steht mein Gott natürlich längst bereit, mit einem Feuerlöcher in dem Fall, um die Beziehungsbrände zu löschen. Jetzt kann ich lange rumschauen, ich mache es jetzt kurz, weil das Ding ist schwer. Aber ich kann sagen, oh, danke Herr, danke, danke, danke. Und alles ist wieder gut. Und alles ist gelöscht. Hält der Tisch das aus? Ja. Sieht so aus. Ja, okay. Feuerlöcher, Geld, Wasser, na, Wasser. Können wir auch hinstellen. Gott ist da, das gehört mir. Ich bin sein Sohn, ich bin meinem Stand nach Prinz. Und er geht sogar weiter, Petrus und glaube Jakobus sagen beide, dass ich dem Stand nach königlicher Priester bin. Das ist mein Stand. Mein Zustand als Christ kann immer noch Rotzlöffel sein, weil ich mich nicht beschäftige mit all dem, weil ich immer noch so meine Visionen nachjage, meine Träume jage, die können durchaus auch von Gott sein, aber eben das rauszufinden, ist unser Job. Und wenn ich immer in die falsche Richtung unterwegs bin, wen soll es wundern, dass ich nicht das habe, was ich eigentlich haben sollte? Weil wenn mein Regal von Gottes Sachen hier ist und ich halte mich immer hier auf, wo es scheinbar besser ist, weißt du, die sind alle cooler und irgendwie so oberflächlich, was auch immer, und da durch Anerkennung und da steht mein gutes Zeug. Ja, und hier stehe ich und kann ich verhungern. Es gab mal jemand in der Bibel, der hat das erlebt. Ein Schwein gewesen. Ne? Er hätte bei seinem Vater sein sollen. Da war alles da. Kein Mangel an irgendwas. Wie ist es mit gebrochenem Herzen? Du bist missbraucht worden. Du hast üble Sachen erlebt. Wirklich, da gibt's Monster-Dinge, die man erlebt hat. Weißt du? Einige, die hier zuhören, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt Übles erlebt. Es gibt auch körperliche Dinge, die du erlebt hast, wo du Krankheiten durch hast oder gerade mittendrin steckst, vielleicht in einer üblen Diagnose, und dann stehst du auch vor Gott und sagst, Gott, bitte mach mich gesund. Viele, viele Christen beten so. Und sie glauben wirklich, dass dieses Gebet beantwortet wird. Es wird so gut wie nie beantwortet. Warum? Weil es längst beantwortet worden ist und weil wir darüber auch nicht im Zweifel gelassen wurden. Jesaja 53, Vers 5, da steht, wir sind bereits geheilt worden. Und Jesus greift diesen Vers zweimal auf, jeweils im Zusammenhang mit Heilung. Ja, wie soll ich jetzt sagen, ja, bitte Jesus, heil mich. Ist jetzt zu lang, um das alles aufzuschlüsseln, aber es gibt so viele Heilungen im Neuen Testament, wo Jesus ganz klar gemacht hat, dein Glaube hat dich geheilt. Warum? Dein Glaube geht zu Gott und sagt, danke Herr, es ist meins. Ehre sei dir Gott, ich bin geheilt. Und deine Umgebung sagt, ja, du hinkst aber immer noch. Egal, ich bin geheilt. Du bist ein Spinner. Egal, ich bin geheilt. Du bist ein Fanatiker. Egal, ich bin geheilt. Jetzt komm, sag was anderes. Nein, ich bin geheilt. Sag mal, wie schlecht es dir geht. Nein, ich bin geheilt. Das wünsche ich mir manchmal, weißt du, dass diese Reaktion kommt, weil ich weiß, der Teufel versucht. Er kann dir ja nichts tun, es sei denn, er bringt dich mit deinem eigenen Mund dazu, Dinge auszusprechen, die gegen das gerichtet sind, was Gott getan hat. Damit machen wir nämlich sozusagen ein Reset. Gott hat alles getan, es steht alles bereit. Aber wenn ich dann eben mich dann doch auf das Niveau begebe eines Rotzlevels, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Ich bin Königskind, aber ich verhalte mich jetzt hier wie ein Dummer, okay, wie ein Dummi. Ja, ich weiß, Herr Pastor, ich weiß, ja, die Bibel sagt, dass ich geheilt bin. Ich weiß, du hast auch schon mit mir gebetet, aber weißt du, es tut immer noch weh und irgendwie glaube ich, dass es nicht wirklich besser wird. Dann ist es entschieden. Dann würde ich als Pastor sagen, okay, sei gesegnet, viel Freude mit dieser Schwierigkeit, denn du wirst sie behalten. Warum ist Gott böse? Nein. Seine Gesetzmäßigkeit ist nur festgelegt. Er hat alles getan. Es gehört alles mir. Aber er zwingt mich nicht, es zu nehmen. Er hat mein Lagerregal vollgemacht mit all dem, was ich für dieses Leben brauche. Und glaub mir, in meinem Lagerregal, das ist noch halb voll, glaube ich. Da habe ich die Hälfte noch nicht entdeckt, die mir gehört. Und das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Aber da ist schon einiges genommen worden. Weißt du, so einige Sachen habe ich schon kapiert. Vielleicht kapieren wir auch nicht alles in diesem Leben, weiß ich nicht. Ablenkungen sind ja überall. Stell dir vor, du würdest so viel Zeit damit verbringen, über Gott nachzudenken, Predigten zu hören, in der Bibel zu lesen, mit ihm zu reden, wie du in YouTube verbringst. Oder auf Facebook oder was auch immer deine Plattform ist. Stell dir mal vor. Oder in Instagram oder in Netflix oder Apple TV oder Disney TV. Stell dir vor, du würdest so viel Zeit mit Gott verbringen. Dann wäre ich ein Fanatiker. Dann wärst du wahrscheinlich radikal. Radikal gesund, radikal gesegnet, radikal geheilt, radikal versorgt, radikal gesegnet in Beziehungen. Kann schon sein. Radikal wisst ihr, das heißt der Wurzel nach. Radik. Ich mache ein bisschen Platz, haben wir ein schönes Bühnenbild hier. Das sind nur drei Sachen. Ich meine, ich wollte es euch nur mal rüberbringen. Stell dir vor, ich möchte eine Geschichte erzählen, die habe ich wirklich so gehört. So ähnlich, ging es nicht mehr ganz zusammen. Oder war ein sehr wohlhabender Prediger, hat einen eigenen Ministry gehabt, sicherlich Millionär, mehrfacher Millionär. Und der wurde eingeladen zu seiner erwachsenen Tochter. Seine erwachsene Tochter hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, war verheiratet, wohnten in einem netten Häuschen. Und der Prediger und seine Frau wurden zum Abendessen eingeladen. Wohnten ein bisschen weiter entfernt, die sahen sich nur alle paar Monate mal und so flogen sie hin. Und die Tochter kam mit dem Auto, holte ihre Eltern ab und sie fuhren dann so zum Wohnort, zum Häuschen. Und im Auto schon, es war Mittag, wo sie abgeholt wurde, hatte sie eine Sonnenbrille an, die hatte einen ganz starken Kratzer. War eine schöne Sonnenbrille, aber ja. Und dann sagte er, sag mal, Liebling, hast du so einen furchtbaren Kratzer? Siehst du überhaupt noch was dadurch? Ja, weißt du, das war so eine gute Sonnenbrille, die hat mein Mann mir mal geschenkt. Und ja, ich sehe nicht mehr so viel, aber das Ding ist zu teuer, kann ich mir nicht kaufen. Oh Schatz, weißt du was? Guck mal, da vorne ist ein Wollmarkt, da halten wir. Da gibt es ein nettes Geschäft, ein kleines Geschäft mit Sonnenbrillen. Ich kaufe dir eine. Ah, Papa, kann ich nicht annehmen, alles gut. Und sie fuhren weiter. Okay, sagt er, okay. Fuhren weiter, sie kamen dann im Haus an und er machte noch ein Kompliment, sagt, du hast wirklich einen schönen Minivan da für deine Familie, schönes neues Auto, super. Ja, sagt, ist toll, aber jetzt, wo mein Mann weniger Aufträge hat, wir können die Rate fast nicht mehr zahlen, das ist so richtig, richtig übel. Aber sagt er, weißt du was, ich hab genug Geld. Wir fahren zur Bank, wir schreiben das Ding kurz um, ich übernehme die Raten für dich für eine Weile, kein Problem. Das kann ich nicht annehmen. Das geht nicht, Papa, das kann ich nicht machen. Dann waren sie im Haus und saßen am Tisch und hinter dem Tisch war ein ehemalig schöner Vorhang, der war aber auch sehr befleckt und sah nicht mehr frisch aus. Und er sagte, guck mal, du achtest doch immer so auf Deko, schau mal dieser Vorhang, der sieht schon ein bisschen runtergekommen aus, meinst du nicht? Ja, Papa, ich weiß, diese ganze Ecke hier, die müsste unbedingt renoviert werden. Schau mal, die Tapete löst sich schon von der Wand und das ist alles nicht mehr, wie es sein soll. Und was sagte der Papa? Weißt du was, wir fahren morgen, wir haben doch Zeit, morgen Samstag, wir fahren zum Baumarkt und wir holen das, was du brauchst. Dann machen wir das. Ich bezahle das, alles gut. Ach, Papa, ich kann das doch nicht. Und er war schon dabei, okay zu sagen. Okay, sagte sie, okay, wir machen das. Auch das mit dem Auto, geht das auch, gilt das noch? Und das die Sonnenbrille? Ja, okay, lass uns morgen drin machen, wir bringen das alles morgen in Ordnung. So, das Mädel hätte fast verpasst, was ihr Papa ihr so gerne geben wollte. Und er hat es akzeptiert, er ist ein Mann des Glaubens. Er sagt, wenn jemand keinen Glauben hat, okay. Ich werde niemanden zwingen zu irgendwas, das ist nicht richtig, jemanden zu zwingen, auch nicht zu guten Dingen. Aber die Geschichte kann uns was beibringen, nämlich wie gut unser Papa ist und wie sehr unser Papa uns liebt. Und das war jetzt nur ein Mann, weißt du, nur ein Mensch. Mit Fehlern und all dem. Und wir haben Gott als Vater, der perfekte Daddy. Und ich weiß nicht, wo du gerade steckst, was du gerade brauchst, ob du einen Feuerlöscher brauchst oder eher eine Heilung oder Geld oder noch was ganz anderes. Aber er ist dasselbe. Er steht jetzt gerade da und sagt, warum nimmst du es dir denn nicht? Ist doch alles da. Ein Grund kann sein, dass du nicht weißt, wie Glauben funktioniert. Aber da kannst du dich mit auseinandersetzen. Ich empfehle dir, einfach bei YouTube mal Kenneth E. Hagin zu googeln und dir von ihm ein paar Predigten anzuschauen. Der Mann ist schon ein paar Jahre beim Herrn, aber er ist neben Kenneth Copeland heute für mich einer der besten Glaubensprediger, die es gibt. Dieser Mann hat mich gesegnet die letzten 30 Jahre. Er hat mir schon persönlich die Hände aufgelegt, aber schon eine Weile her. Aber was mich wirklich gesegnet hat, sind seine Botschaften. Die Klarheit, auch in seinen Büchern. Viele von euch kennen ihn längst. Aber ihr könnt auch gerne auf unsere Website gucken. Wir haben auch einige Predigen über Glauben drin. Mir fehlt jetzt die Zeit, das hier im Detail aufzuschlüsseln. Ich kann dir nur so viel sagen. Ein Jahr, in dem du dich nicht neu mit Glauben beschäftigst, wird ein trübes Jahr. Weil Glauben ist eben nicht das, was ich einmal lerne und dann habe ich es für einen Lebtag drauf. Das ist übrigens bei nichts so. Wir lernen neue Dinge und andere treten in den Hintergrund und oft sind es wichtige Dinge wie Glauben. Wir fahren einmal im Jahr nach Amerika, um in einer dieser großen Glaubensbewegungen einfach ein paar Tage unter dem Wort zu sitzen. Da ist nichts Neues. Wir haben all das schon dutzende Mal gehört oder selbst gepredigt, aber wir saugen es neu auf, weil der Glaube, das kann ich dir verraten, kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Deswegen ist es so gefährlich für Leute, die krank werden, in einer Kirche zu sein, wo Heilung nicht gepredigt wird. Wo soll denn der Glauben herkommen für Heilung? Wenn dir dein Pastor sagt, ja, Heilung ist nicht mehr für heute oder Gott heilt, wenn er will, das ist Käse. Heilung steht auf dem Tisch, es ist da, ich muss es mir nehmen. Und dafür muss ich wissen, wie Glauben funktioniert und muss dabei bleiben, beständig dabei bleiben, die richtigen Worte zu sagen, Gottes Wort darüber zu studieren, darüber zu meditieren und es dann zu sprechen, das nicht, was ich fühle, sondern das, was ich glaube. Und das verändert dann tatsächlich das, was ist. Okay. In Christus zu sein, ist der Generalschlüssel, um beständig in diesem Erbe zu bleiben. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wo sollst du sein? In ihm. Wo sollen seine Worte sein? Wie sollen die in dir sein? Herrschaftlich und bleibend. Hier geht es um Ausdauer, hier geht es um Beständigkeit, hier geht es um Stand. Ich stehe in Christus, ich bleibe in Christus. Ich bin nicht mal kurz da. Jetzt im Gottesdienst ist es ganz leicht. Du kannst jetzt sofort in Christus sein und du spürst es auch. Es geht dir gut, gerade jetzt. Aber was ist, wenn der Gottesdienst vorbei ist? Wo bist du dann wieder? Was sind dann deine Worte? Wem hörst du dann wieder zu? Es gibt manchmal Ratgeber, das sollten wir uns von isolieren, weil die tun uns nicht gut. Leute, die nur Mitleid mit dir haben, die leiden zwar mit dir, aber das bringt dir gar nichts. Du kommst nämlich nicht raus aus dem Leid. Ich brauche Leute, die mir helfen, aus dem Leid rauszukommen. Also Christen, die wissen, was das Wort sagt. Nun, in Christus zu sein bedeutet, Christus zu lieben. Christus zu lieben hat Jakobus sehr klar gemacht, Johannes sehr klar gemacht. Sie sagten, in ihm zu bleiben bedeutet, seine Gebote zu halten, seinen Willen zu tun und viel Frucht zu bringen für das Reich Gottes und auch in mir. Das sind ganz einfache Definitionen von Liebe zu Gott. Liebe zu Christus. Gut, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, deswegen gehe ich jetzt ein bisschen weiter. Es gibt aber noch was, was mir das Erbe entzieht. Ich würde gerne Iris bitten, hier was vorzulesen. Und zwar habe ich hier zwei Bibelstellen. Einmal aus Galater 5 und einmal aus Jakobus 4, Vers 1 bis 3. Würdest du die mal danach nacheinander lesen? Hier und die nächste. Ja, genau.
Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.
Das war Jakobus 4 zum Schluss, Vers 1 bis 3. Wenn Christen über geistlichen Kampf sprechen oder über geistliche Kampfführung, da rollen sich mir manchmal die Zehennägel hoch. Sieht nicht so schön aus, wenn das passiert. Dann vergesst das Bild schnell wieder. Geistliche Kampfführung, biblische geistliche Kampfführung bedeutet Folgendes. Du nimmst Autorität über deinen Geist. Du widerstehst diesen Dingen, die Jakobus hier genannt hat. Nämlich, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Von den Gelüsten, die in euren Gliedern streiten. Ich will. Da kommt es her. Ich will. Der Teufel hat ja nur dann Erfolg im geistigen Kampf, wenn er es schafft, dass meine Gedanken sich gegen mich richten und gegen Gott richten. Das ist sein größtes Ziel. Ansonsten kann er dir eh nichts tun. Der Teufel ist kein gefährlicher Gegner. Aber er ist ein intelligenter Gegner, der weiß, wie er uns zu Fall bringen kann, indem er uns gegen uns selbst bringt. Wer würde sich selbst in den Arm stechen? Niemand. Es sei denn, ja, er macht es auf gewisse Weise tatsächlich durch Beeinflussung des Teufels. So, wenn unsere eigenen Streitigkeiten, unsere eigenen Gelüste, unsere eigenen Interessen sozusagen, unser Wille, die Bibel nennt es das Fleisch, sich gegen das richten, was Gott will, dann verlieren wir das Erbe. Dann kann ich noch so schön reden, aber mein Leben zeugt dann von etwas anderem. Es ist die Furcht des Herrn oder auch, wie wir in Galater 5 lesen, die Frucht des Geistes, welche dem entgegengesetzt wirkt. Die Frucht des Geistes, wisst ihr, Galater 5, ist Liebe, und dann stehen da 8 Begrifflichkeiten, die ausdrücken, wie Liebe ist. Ja, das ist eigentlich die richtige Lesart vom Hebräischen her gedacht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, und dann steht da sowas Ähnliches im Hebräischen wie ein Doppelpunkt, im Aramäischen. Und dann steht da Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All das kommt aus einem Mensch, der liebt. Das ist dann da. Könnte man jetzt im Detail drüber reden, fehlt mir hier jetzt die zeitliche Möglichkeit. Nur so viel, Galater 4 bis 6, die 3 Kapitel, lohnt sich sehr zu lesen, nochmal nach dieser Predigt. Die zeigen uns das Erbe und die Ernte auf, die wir in Christus haben können und sollen und wie bereits bereit steht. Die Scheune, das Lagerhaus sozusagen, ist bereits gefüllt. Ich fasse zusammen. Wir sind, Stand, berufen, und zwar als Erben in Christus. In Christus, nicht neben Christus, nicht nach Christus, in Christus. Auch nur dann, wenn unser eigener Wille so synchron läuft mit dem Willen Gottes, werde ich bitten, was ich will, und werde es bekommen, weil mein Wille dann mit seinem Willen übereinstimmt. Und dieser Moment, ich habe ihn öfters erlebt in meinem Leben, das ist möglich. Ich will nicht sagen, dass das immer bei mir so ist, aber ich strebe diese Momente an. Ich möchte, dass mein Wille mit seinem übereinstimmt, auch wenn es manchmal nicht klappt. Wir sind Menschen, wir leben immer noch in diesem Körper, aber da geht mehr. Und ich möchte euch ermutigen, geht doch einen Schritt weiter als bisher. Bleibt in ihm, bleibt, nicht nur geht, bleibt in ihm. Unser Erbe umfasst Wohlstand, Schutz, Nachkommen und Einfluss. Ganz grob zusammengefasst, das, was wir uns eben angeguckt haben. Und wir selbst, wir bestimmen durch unseren Gehorsam Gott gegenüber, wie viel des Erbes, das uns zusteht, wir tatsächlich besitzen. Viel oder wenig? Die Werke des Fleisches sind unser größter Gegner. All das, was aus Ich kommt, ich, mir, meiner, wisst ihr, das sind die Killer, die uns das Lagerhaus verschließen. Da kommt man nicht mehr rein. Da war doch was. Ich habe Schlüssel verloren. Ja. Geh in Christus, da hast du ihn sofort wieder. In Christus hast du den Schlüssel. Ohne Christus kannst du ihn nicht haben. Du kommst nicht durch diese Tür. Und Gott leidet da mehr als du, weil er hat das ja vorbereitet. Es soll uns ja an nichts fehlen. Lies die Bibel unter diesem Gesichtspunkt mal. Das Neue Testament, du wirst erstaunt sein. Wir denken oft, dass die ersten 300 Jahre des Christentums ja uns festlegen, dass wir leiden müssen, für unseren Glauben sterben müssen, dass wir nicht viel haben können, dass wir ständig umziehen müssen, um unsere Familien zu schützen. Weißt du, das ist oft drin, weil davon natürlich die Bibel und auch viele historische Filme erzählen von dieser Zeit. Und die ist ja auch wichtig. Aber wisst ihr, es gab vor den 300 Jahren eine Geschichte von, ich weiß nicht, 1,5, 2,000 Jahren, die Gott mit Israel ganz anders umgegangen ist. Und es gibt danach wieder 1700 Jahre bis heute, wo Gott mit Christen auch ganz anders umgeht. Es ist ja nicht Gott, der Christen bestraft hat. Es war so eine Implementierungsphase, wo der Feind noch alles gegen die Christen ins Feld geführt hat, um uns zu vernichten, aber hat es nicht geschafft. Es gibt heute auch Christenverfolgung, natürlich. In vielen Ländern passiert das. Aber schau mal, wir sind doch die, die lernen müssen, was wir in Christus haben. Wir haben eine Zeit des Friedens von Gott bekommen. Wir sind in einem Land, wo wir leben können, wie wir wollen. Wir haben Vorrechte, die haben wenige Menschen auf diesem Planeten. Aber müssen wir sie aufgeben, nur weil andere sie nicht haben? Oder sollten wir nicht viel mehr sie einsetzen, annehmen und auch damit Gutes tun, auch nach außen hin? Mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Ich glaube, ja. Wenn wir in ihm bleiben, wächst die Frucht des Geistes und wir erleben echte Durchbrüche. Man sagt, dass in China zurzeit die größte Gemeinde der Welt am Wachsen ist. Und die haben viel Verfolgung erlebt. Es ist jetzt besser, aber immer noch nicht ohne. Auch heute werden noch Kreuze von Kirchen entfernt und diese Dinge. Es hat wieder angezogen. Aber dennoch, diese Kirche ist nicht totzukriegen. Im Gegenteil, sie wächst, sie blüht, sie gedeiht. Im Iran, ja, wir könnten jetzt viele Städte nennen, viele Länder, wo Verfolgung ist, wo Christen umso mehr wachsen. Weil unter Druck ich noch mehr sehe, wie groß Gott ist. Weißt du, wenn Gott dir Frieden gibt und du lebst mitten im Wohlstand in einem 1-Million-Dollar-Haus mit allem Besitz, den man haben kann und hast dadurch Frieden, dann ist das eine Sache. Aber wenn du sagst, ich bin hier voll unter Verfolgung, lebe in der Höhle, kann mich nur geheim treffen und habe nichts zu beißen und trotzdem, ich habe Frieden. Gott ist mit mir. Das ist ein großes Zeugnis. Und das sollten wir nicht unterbewerten. Nur deswegen auch nicht undankbar werden für das, was wir haben. Sagen wir, es müsste mir eigentlich viel schlechter gehen. Weißt du, Gott hat für die Leute, die verfolgt werden, genau denselben Standard wie für uns. Wir sind ihm aus verschiedenen Gründen nur ein bisschen näher, weil wir bessere Voraussetzungen haben. Und die sollten wir nutzen. Wir nehmen damit keinem was weg, im Gegenteil. Einige geben großzügig dann in andere Ministries rein, wo den Leuten geholfen wird. Entschuldigung, das wollte ich sagen. Wir sind Gottes Standardnähe, Gottes Wunsch für unser Leben. Genau, weil das ist für jeden gleich. Der Standard, der ist nicht unterschieden von uns zu China oder zu jemand anderem. Gott hat für jeden das Beste, auch für die, die Jesus noch gar nicht kennen. Aber natürlich, die haben noch keinen Zugang zur Lagerhalle. Okay, ich möchte uns jetzt in ein kurzes, knackiges Gebet führen, weil vielleicht sagst du, ich habe auch noch keinen Zugang zur Lagerhalle. Ich habe bis heute gar nicht gewusst, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Ich dachte immer so, als Kirchenmitglied wäre das ja genug. Ist nicht genug. Auch wenn du hier Kirchenmitglied wärst, wäre nicht genug. Keine Kirche kann das ersetzen, was Christus bietet, weil Christus bietet Beziehung an. Beziehung, weißt du, lebendige Beziehung, Austausch, tagtäglich. Er möchte mit uns zusammen sein. Und darum geht's. Und wenn du das möchtest und sagst, ich will so eine Beziehung mit Gott, dann schließ doch mal deine Augen und sprich mir folgendes Gebet von ganzem Herzen nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Sünden. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Ich will eingesetzt werden, Herr, in meinen Stand als Königssohn, Königstochter. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Das war Startpunkt. Jetzt bist du, hast du die Startlinie überschritten und läufst auf das Ziel zu. Und es ist ein wundervoller Lauf. Jeder Schritt wird besser. Du wirst es genießen, diesen Lauf zu laufen. Den Lauf des Glaubens. So, beginne mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ignoriere ihn nicht länger. Besprich mit ihm alles Wichtige in deinem Leben. So wie wenn du mit deinem besten Freund sprichst. Und dann hör ihm zu. Nimm dir Zeit. Setz ihn nicht unter Druck und auch dich nicht. Manche Antworten dürfen auch ein paar Tage dauern, aber wundere dich nicht, wenn die Antwort dir durch die Bibel gegeben wird, durch einen Menschen, der auf einmal über deinen Weg kreuzt. Gott hat viele Wege, wie er antwortet, aber er antwortet. Oder einfach durch eine Eingebung, wo du auf einmal weißt, ja, das ist die Antwort. Gott ist gut. Ich möchte uns gerne jetzt alle segnen. Und jeder Einzelne von uns braucht dieses in Christus bleiben. Und wenn du das möchtest, dann streck doch mal deine Hände zu Gott aus. Und empfang, was ich dir zuspreche. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Mann, jede Frau, jeden Jugendlichen, jedes Kind, was jetzt hier zuhört und was sich öffnet für dich. Und ich bete, Herr, dass du uns allen beistehst, dass du uns da hineinziehst. Wir geben dir die Erlaubnis, zieh uns, Herr, in deine Gegenwart, zieh uns in deine Präsenz. Herr, hilf uns, in dir zu bleiben. Ich bete, dass wir einen vollen Segenszugang nehmen, den du uns hinhältst, dass wir diesen Schlüssel einsetzen, dass wir nicht länger denken, wir sind nichts, wir haben nichts, wir sind nichts wert, sondern erkennen, dass wir Prinz und Prinzessin deiner Königsherrschaft sind, des höchsten aller Könige. Herr, danke für diesen Stand, den du uns am Kreuz erworben hast. Herr, bitte hilf uns, die Werke des Fleisches abzulegen, da wo wir immer noch unsere eigenen Kämpfe führen, wo wir immer noch haben wollen, Egoismus, Angst, Sorgen, wo diese Dinge uns beschäftigen, uns in Richtungen bringen, die wir nie gehen wollten und nie gehen sollten von dir aus. Herr, hilf uns, dass wir da ausbrechen, dass wir dir all das geben, all die Schuld, die uns noch einfällt und auffällt, dass wir Vergebung, Frieden und Freude mitnehmen aus diesem ganzen Tag. Ich danke dir, Herr, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst, von diesem Moment an, denn du machst alles neu. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt ist, glaube ich, der beste Moment, das Abendmahl zusammenzunehmen. Und auch hier habe ich eine Bibelstelle, mit der ich gerne starten würde, weil ich weiß, einige sind dabei, ihr habt das in dieser Form vielleicht noch nie erlebt und ich möchte, dass ihr wisst, was wir hier tun. Im 1. Korinther 11 spricht Paulus von dem Mahl des Herrn und er beschreibt es wie folgt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten ward, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Bis hierhin. Und diese letzten zwei Verse sind gruselig. Das sind Kranke in der Gemeinde Christi überall, weil sie den Leib Christi nicht richtig beurteilen. Weil sie genau das nicht tun, was wir heute hier in der Predigt hatten. Weil sie nicht in Christus bleiben, sondern ihr Ding drehen. Und dann kommt ganz viel Müll bei raus. Streitereien, Unfriede, Sorgen, Ängste. Und Gott sagt, es gibt einen einfachen Weg, das zu ändern. Richte dich selbst. Sich selbst zu richten ist ganz einfach. Das bedeutet nicht mehr, nicht weniger, als zu sagen, Gott, du hast recht. Du hast recht. Diese wichtigen Sätze. Manchmal sagt meine Frau das zu mir. Bernd, du hast recht. Dann sage ich manchmal, kann ich das schriftlich haben? Aber ich habe schriftlich, dass Gott recht hat. Gott hat immer recht. Und wenn ich erkenne, okay, ich habe falsch gehandelt, weil Gott sagt das und ich habe das gemacht, dann ist mein nächster Satz, vergib mir, Herr, es tut mir leid. Ich will ja nicht was anderes tun, als was du willst. Weil deine Führung über meinem Leben ist das Wichtigste überhaupt. Du bist der Einzige, der mein Leben zum Ziel bringen kann. Ich würde das nie schaffen. Vielleicht bist du besser als ich und schaffst es alleine. Aber die Bibel sagt, keiner schafft es alleine. Deswegen ist es gut, wenn wir als Christen zu ihm gehen und uns selbst richten, sagen, Gott, ich habe Scheiße gebaut, vergib mir. Er liebt diese Gebete. Lies 1. Johannes 1, Vers 5. Ja. Er liebt es, uns zu vergeben. Er vergibt dir. Das haben wir gerade eben angenommen und das sollten wir auch ernst nehmen. Was wir feiern, diesen neuen Bund, um den es hier geht. Und Kenneth Hagin schrieb einmal, aber die Mächte der Finsternis, mit denen die Menschen unter dem alten Bund zu kämpfen hatten, wurden durch den neuen Bund von Jesus entwaffnet und besiegt. Ist das nicht schön? Dieser Gegner, der Teufel, der sich immer noch aufspielt, als wäre jemand, er hat keine Waffen mehr. Er kann uns gar nichts tun. Wir sind völlig sicher in seiner Gegenwart. Solange wir in Christus sind. Das ist immer der Deal. Und der neue Bund, das habt ihr eben gesehen, ist ein All-Inclusive-Bund. Vielleicht machst du gerne solche Urlaube, wo dann alles drin ist. Du musst dann keine Cola mehr extra bezahlen oder ein Kaffeestückchen oder einen Kuchen. Und weißt du, der Bund, den wir haben, der ist so gut, dass es manchmal scheint, dass es nicht wahr sein kann, weil es so gut ist. Kennst du diese Gefühle? Gott, das kann nicht. Ich habe manchmal vor Gott gesagt, Gott, was machst du gerade? Der Segen ist fast schon zu groß. Und ich sah dann so in meinem geistigen Blick, Gott lächelt. Das ist keine Ahnung, Bub, was ich alles noch für dich habe. Ich bin gut, weißt du? Das ist, was er ist. Er ist gut. Er hat was für dich. Er liebt es, dich zu segnen. So, wir nehmen jetzt Kelch und oh, ich habe schon meinen hier vorne, genau. So, ich hoffe, du bist vorbereitet und hast deinen Saft bereitstehen für dich, für deine Lieben um mich herum. Und hast dir eine Schale Brot oder irgendwas genommen. Die Substanz ist nicht das Zauberhafte hierbei, okay? Hier geht es nicht um Zaubern, hier geht es um ein Ritual, was etwas symbolisiert und uns dadurch einmal mehr hilft, da hineinzutreten. Ganz bewusst zu sagen, ja, der neue Bund ist für mich. Den hat Christus für mich erworben. Und der ist besser als der alte, den wir uns schon angeschaut haben in 5. Mose 28. Jetzt, als ob ich zuerst den Kelch. Okay, ich lege das nochmal nebenhin. Zuerst das Brot. Deswegen ist das oben drauf. Ich habe noch nie das Abendmahl gefeiert, aber morgen ist das richtig. Mit Spaß. Okay, wir nehmen das Brot. Und ihr wisst, das Brot steht für den Leib unseres Herrn. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Sein Leib, das Brot des Lebens ist gebrochen, sozusagen gestorben, damit wir Leben haben. Und das feiern wir jetzt, weil in dem Leben mit Christus ist alles drin. Das ist der All-Inclusive-Bund in Christus. Und wenn wir das nehmen, sollten wir uns daran erinnern. Wir sollten uns nicht erinnern an unsere Fehlbarkeit und unsere Schwachheit. Die ist uns ohnehin jeden Tag vor Augen. Sondern jetzt ist der Moment, sich an den Bund zu erinnern, der uns nichts gekostet hat, für den wir nichts können, den wir nicht verdienen, aber den Gott uns einfach so gibt, weil er uns liebt. Danke, Jesus, für den neuen Bund. Und der Saft, der durch seine Farbe allein schon das Blut von Jesus symbolisiert. Das Blut steht immer für Leben, das Blut steht aber auch für Vergebung. Früher mussten Tiere geschlachtet werden, um Vergebung für Schuld zu bekommen. Im Judentum, auch in anderen Religionen ist es teils bis heute noch so. Aber wir haben das perfekte Opferlamm in Jesus Christus. Der sagt, ich nehme alle Sünden der Welt auf mich. Und lass mich dafür hinrichten, damit ihr den Zugang zu Gott zurückbekommt, den wir alle verloren haben. Jeder Mensch hat gesündigt, keiner ist gut. Aber er hat das Ding umgedreht. Der erste Adam hat gesündigt und hat das Leben für alle verloren. Und der zweite Adam, Jesus, er hat es richtig gemacht. Und Herr, wir danken dir für dein Blut. In deinem Blut ist Heilung, in deinem Blut ist Reinigung, in deinem Blut ist Vergebung. Und ich bete, dass wenn wir das jetzt zu uns nehmen, dass es mehr tut, als nur als Symbol zu gelten, sondern es soll etwas bewirken. Herr, ich bete, dass durch diese Flüssigkeit, die wir jetzt zu uns nehmen, dass dein Geist sich manifestiert, dass Dinge in unserem Leben in Ordnung kommen, in unserem Körper in Ordnung kommen, dass es wie eine Medizin ist, Herr, weil dein Leben ist hier symbolisiert. Wir danken dir, weil dein Leben macht unser Leben heil. Herr, wir erinnern uns an deinen Bund, an dein Blut, an dein Opfer. Und wir nehmen das nicht billig, Herr, wir sind so dankbar. Danke für dein Blut, Herr. Amen. Du bist gut, Herr. Bevor ich an meine liebe Frau übergebe, möchte ich euch noch einen Vers mitgeben. Er hat vor ein paar Tagen zu mir gesprochen. Lukas 19, 48b. Das ganze Volk hing an Jesus und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Das wünsche ich uns. Wünsche ich uns während dieser Urlaubszeit. Einige sind schon verreist, andere verreisen oder bleiben auf Balkonien, machen ein paar Tage frei. Ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Zeit das nicht verlieren, an den Worten von Jesus zu kleben. Weil in diesen Worten steckt echtes, dauerhaftes Leben. Da steckt der Bund, da steckt all das drin, was wir brauchen. In Christus zu sein, vergesst es nicht, ist der Schlüssel zu unserer Lagerhalle. Und Gott liebt es, dich zu segnen, weil du was Besonderes bist. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Sei gesegnet. Ich freue mich, euch wiederzusehen in irgendeiner Form. Wahrscheinlich ja wie jetzt auch am 16. August. Und bis dahin habt ihr eine super Zeit. Ihr habt hier tolle Prediger hier stehen, tolle Gottesdienstleiter. Ihr werdet es genießen. Und das Thema ist genial. Ich habe euch lieb.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.